Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Klauber ist am Mikrofon und das sind unsere Themen heute.
Containerlösung. Die Industrie setzt verstärkt auf mobile Rechenzentren. Token-Maxing. Wie Tech-Konzerne zur Nutzung ihrer KI-Modelle animieren. Und Totalablehnung. Was NGOs gegen den automatischen Abgleich von Gesichtsbildern haben.
Im Prinzip sehen wir natürlich ein deutliches Wachstum bei den Rechenzentren, aber wir sehen, dass die Anforderungen eigentlich höher sind. Die Frage ist, wie kann das Thema Rechenzentren noch besser, schneller und effizienter vorangetrieben werden?
Zu diesem Schluss kommt Nate Jakobin vom Beratungsunternehmen Arthur D. Little. Tatsächlich waren ja nicht nur Beratungsunternehmen, sondern auch Branchenorganisationen wie der ECO-Verband der Internetwirtschaft seit einigen Monaten davor, dass Deutschland als IT-Standort abgehängt werde, weil es hier einen regelrechten Rechenzentrumsstau gäbe. In der Industrie setzt man da jetzt auf unkonventionelle Lösungen. Wie die aussehen, darüber will ich mit meinem Kollegen Peter Welchering sprechen. Ja, wie sehen sie denn aus?
Ja, sie sehen vielgestaltig aus. Die Industrie versucht sozusagen mit zwei unterschiedlichen Lösungskörben oder Lösungsansätzen. Der eine Ansatz sieht vor, die Genehmigungsfristen für den Bau von Rechenzentren zu verkürzen. Also klassischer Lobbyismus, der da betrieben werden muss, klassische politische Arbeit. Und tatsächlich liegen bei diesen Genehmigungsfristen die Zeiten ziemlich lang, bei ungefähr 4 bis 6 Jahren. Also deutlich zu lange. Und zu diesem Korb zählt auch, dass die Kommunen, die Länder und der Bund an einen Tisch gebracht werden müssen, um eben solche Infrastrukturmaßnahmen wie etwa den Bau von Rechenzentren dann gemeinsam voranzubringen. Die Zuständigkeiten sind da ja auf Bund, Länder und Kommunen verteilt und die stehen sich oft gegenseitig im Weg oder stimmen sich eben nur unzureichend ab. Ja, und das hat eben während der vergangenen 10 Jahre zu einem massiven Rechenzentrumstau geführt, den wir jetzt zu beklagen haben. Und da soll die zweite Strategie einsetzen, eine ganz pragmatische Lösung, nämlich der Bau von mobilen Rechenzentren. Das sind Rechenzentren in Containern und diese Container werden dort aufgebaut, wo das gerade am schnellsten und sehr hocheffizient passieren kann. In Großbritannien und in den Niederlanden ist das tatsächlich schon zu einem Trend geworden. Und auch bei uns in Deutschland entscheiden sich immer mehr Mittelständler, aber inzwischen sogar auch einige Forschungsinstitute und größere Rechenzentrumsorganisationen eben für den Container als neue Heimat ihres Rechenzentrums. Das wird in der Branche derzeit ausgiebig diskutiert. Vor allen Dingen wird in dieser Diskussion eben sehr klar, wo solche Container helfen können, aus dem Rechenzentrumstau, den wir haben, rauszukommen. Aber es wird eben auch klar, allein durch den Bau dieser Container kann dieser Rechenzentrumstau, kann die Krise nicht gelöst werden. Zum Beispiel, was die Energieversorgung angeht. Aber tatsächlich, die Containerisierung der Rechenzentrum ist ein erster Schritt. Dieser Schritt gibt wichtige Impulse und das kann schon an einigen Stellen helfen.
Und was Rechenzentren in Containern oder auch mobile Rechenzentren an Lösungsansätzen mit sich bringen können und wo nach wie vor die Politik eingreifen muss, wo entbürokratisiert werden muss, darüber haben wir mit Rechenzentrumsexperten gesprochen.
Genehmigungen müssten beschleunigt werden. Das gilt, glaube ich, sowohl für 5G-Netze als auch für Glasfasernetze und Rechenzentren. Das dauert oft Jahre, bis gewisse Genehmigungen ankommen. Und so können dann privatwirtschaftlich operierende digitale Infrastrukturanbieter einfach nicht wettbewerbsfähig arbeiten.
So Lars Riegel vom Beratungsunternehmen Arthur D. Little. 4 bis 6 Jahre für den Genehmigungsprozess. Das ist bei einem Rechenzentrum eine viel zu lange Zeit. Einige Betreiber haben sich deshalb schon gegen den Standort Deutschland entschieden. Andere Rechenzentrumsbetreiber setzen als mögliche Lösung auf Container. Kein großer Betonbau, der für ein Rechenzentrum hochgezogen wird, sondern Server-Racks, Verkabelung, Kühlungssysteme und Massenspeichersysteme werden je nach Anforderung in einen oder mehrere Container regelrecht implementiert. LKW bringen die Container an ihren vorgesehenen Standort und stellen sie dort ab. Das spart massiv Zeit, berichtet Malte Matthies von Hewlett-Packard Enterprise.
Dafür brauchen Sie natürlich trotzdem eine Baugenehmigung, wenn Sie irgendwas wohin stellen. Aber Sie können Prozesse parallelisieren. Sie können also die Vorbereitung dessen, wo Sie die Container hinstellen wollen, die Baugenehmigung parallelisieren mit dem, dass Sie die Container produzieren. Das heißt, Vorbereitung, Baugenehmigung läuft und dann können nach im Durchschnitt 6 Monaten, da ist die Baugenehmigung sozusagen der kritische Pfad, können die Container dann aufgestellt werden vor Ort, nur noch zusammengekabelt, in Betrieb genommen werden, sodass das aus unserer Sicht die Projektlaufzeit erheblich verkürzt.
Gegenüber den in Deutschland oft erforderlichen Planungszeiten von 4 bis 6 Jahren verkürzt sich die Planungszeit für ein Rechenzentrum im Container auf unter 1 Jahr. Und das gelingt sogar bei hochkomplexen Anlagen mit einem Dutzend Container oder mehr.
Wenn man es richtig schnell macht, wir haben jetzt Projekte gemacht, da sind wir von der technischen Klärung bis zur Inbetriebnahme bei 9 Monaten.
Dafür werden natürlich keine ausgedehnten Seekontainer genommen, sondern speziell gefertigte Stahlcontainer. Diese IT-Container werden nicht auf Halde produziert, sondern erst dann hergestellt, wenn die komplette Rechenzentrumsausstattung feststeht. Also wenn klar ist, was an Servern, Racks, Massenspeichern, Wasserkühlung oder Luftkühlung, Glasfaserstrecken, Energieversorgung für die projektierte Rechenzentrumsanlage erforderlich ist. Dann erst werden die Einbauten für die jeweiligen benötigten Container geplant. Nach dem Zusammenbau wird das komplett fertige Rechenzentrum zu seinem Standort gefahren, also betriebsbereit geliefert.
Und dann kauft der Kunde nicht ein leeres Rechenzentrum, sondern er kauft IT mit einer Hülle drumherum.
Diese Informationstechnik mit einer Hülle drumherum ist ungefähr 1/3 kostengünstiger als ein konventionelles Rechenzentrum aus Beton. Und in der Praxis verschwinden mit der Containerlösung auch Akzeptanzprobleme, die manche kommunalen Planungs- und Genehmigungsbehörden haben, berichtet Bela Waldhauser vom Rechenzentrumsbetreiber Telehaus.
Unsere Hindernisse liegen eher auf Kommunenseite, dass die Kommunen, ich sag mal, uns als Branche nicht so gerne haben. Es gibt im Englischen einen schönen Ausdruck, der nennt sich NIMBY, not in my backyard. Alle nutzen digitale Infrastrukturen, alle wollen das Internet haben, aber bitte nicht bei mir um die Ecke.
Containerlösungen können dann flexibler als ein Betonbau auf die Vorgaben für das ortsübliche Bebauungsbild angepasst werden. Diese Flexibilität scheint von den Kommunen honoriert zu werden.
Ein Problem weniger, aber vielleicht nur ein kleines. Die großen Probleme, die bleiben ja auch beim Containerbau. Und eines dieser ganz großen Probleme ist die Energieversorgung. Haben denn die Anbieter von Containerrechenzentren das auch im Blick, Peter?
Ja, die diskutieren da schon, aber deren Lösungsstrategien sind da natürlich auch äußerst begrenzt. Zum einen lassen sich mit mobilen Rechenzentren die Container natürlich leichter in Gegenden bringen, in denen die Energieinfrastruktur ausreicht. Und wenn sich in Sachen Infrastruktur etwas tut, sind eben Container auch leichter zu verlegen. Obschon das natürlich auch immer ein gewisser Aufwand ist, aber eben einfacher als bei Betonbauten. Der generelle Punkt, der ja auch vom Ecoverband und anderen Branchenverbänden angemerkt wird, dass die Energieversorgung für Rechenzentren in Deutschland einen recht hohen Aufwand erfordere, verglichen mit anderen Ländern. Diese Problematik lässt sich natürlich durch die Containerbauweise auch nicht lösen.
Apropos Energie, verglichen mit einem gut isolierten Betonbau dürfte ja die Energiebilanz eines Containerrechenzentrums nicht unbedingt sehr positiv ausfallen, oder?
Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich mit der Recherche zu Rechenzentren in Containern angefangen habe. Aber Experten wie etwa Malte Mattis, die haben mir dann vorgerechnet, dass die Energiebilanz der Containerlösung eigentlich ganz gut aussieht. Die werden ja in der Hauptsache flüssig gekühlt mit einem ganz kleinen Anteil an Luftkühlung. Und da tun sich dann Containerlösungen und Rechenzentren als Betonbauten eigentlich wenig. Bei den Containerlösungen fallen zudem ja die Nebenleistungen und Verluste durch Nebenbauten weg, wie bei den Festbauten. Aber das wird insgesamt, muss man sehen, bei den modernen Rechenzentren auch weniger. Der wesentliche Teil des Energieverbrauchs liegt in der Kühlung der Rechner. Und wenn hier mit 40 Grad warmem Wasser gekühlt wird, um die Rechner auf eine Temperatur von unter 80 Grad zu halten, dann haben wir schon mal einen Einspareffekt, vor allen Dingen gegenüber Luftkühlung. Wenn die mobilen Rechenzentren dann in unmittelbarer Nähe eines Fernwärmezentrums gebaut werden, beziehungsweise die Container dahingestellt werden, dann kann eben auch die Abwärme für die Wohnungsheizung und das Erwärmen von Brauchwasser genutzt werden. Und das spart dann nochmal Energie und Geld. Ja, und Container lassen sich da leichter in die unmittelbare Umgebung von Fernwärmezentren setzen, weil sie eben mobil sind. So gesehen also kann man, wenn man will, von einem leicht energetischen Vorteil der Containerlösung reden.
Und wie sieht es mit dem Zugangsschutz aus bei normalen Rechenzentren, insbesondere ja bei den Höchstleistungsrechenzentren? Gibt es massive Barrieren, die man überwinden muss? Ganz physikalische Barrieren, um da überhaupt reinzukommen? Ist das bei den Containern nicht wesentlich einfacher?
Hängt davon ab, wie die natürlich aufgebaut sind. Also zum einen sind die Container in diesem Bereich nach Widerstandsklasse C ausgerüstet. Ist eine Vorschrift sozusagen, die eingehalten werden muss. Also da braucht man durchaus etwas länger, um mit Standardwerkzeug durch die Tür oder durch die Wand zu kommen. Zum anderen werden auch die Containerrechenzentren natürlich in so ein Gesamtsicherheitskonzept eingebettet. Das fängt dann außen beim Zaun an. Das geht über die Zugangskontrolle auf das Rechenzentrumsgelände. Das geht dann auch weiterhin zu verschließbaren Türen oder Klappen der Racks. Und dann haben wir so die Klassiker, die auch beim Container zum Einsatz kommen, nämlich Überstahlgeschutz der äußeren Absperrung, Anprallschutz bezogen auf innere und äußere Absperrungen, Schleusen für die LKW, für die Anlieferer und so weiter. Also da unterscheidet sich der Container eigentlich gar nicht vom normalen Rechenzentren. Die Sicherheitskonzepte sind eigentlich dieselben.
Rechenzentren sollen schneller an den Start gehen können. Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Dankeschön. Ja, bei den Betreibern dieser Rechenzentren löst der KI-Boom also regelrechte Probleme aus beim Bau und bei der Energieversorgung. Was die gesamte Entwicklung der künstlichen Intelligenz allerdings keineswegs ausbremst oder sonst wie hemmt, im Gegenteil. Immer mehr Aufgaben werden ja mit Chatbots oder von KI-Agenten bearbeitet. Die Anbieter von KI-Dienstleistungen, die feuern diesen Trend natürlich noch an. Teilweise allerdings mit seltsamen Methoden, zum Beispiel mit Token-Maxing. Mitarbeitende werden dazu aufgefordert, so viele KI-Tools wie möglich zu nutzen, also mit Sprachmodellen und KI-Agenten maximal viele KI-Token zu verbrauchen, um die Grenzen des Machbaren auszutesten. Friederike Walsch berichtet über den Trend, bei dem Tech-Konzerne darin wetteifern, so viel KI wie möglich zu nutzen.
Anfang April veröffentlicht der Startup-Gründer und Tech-Autor Tomasz Tongus einen Blog-Eintrag. Sein Artikel beginnt so: 2 days ago I burned 250 million tokens.
Vor zwei Tagen habe ich an einem einzigen Tag 250 Millionen Token verbrannt. Damit hat sich mein Verbrauch in den letzten Wochen verzwanzigfacht. Die Idee nennt sich Token-Maxing. Es geht darum, ganz bewusst so viele KI-Token wie möglich zu verbrauchen, um zu testen, wie viel Strom können wir in sinnvolle Arbeit umwandeln.
Token sind sozusagen die Währung der generativen künstlichen Intelligenz. Ein KI-Modell zerlegt jede Anfrage in eine Abfolge von Textbausteinen, den Input-Token. Und je nach Komplexität der Anfrage liefert das Modell dann eine Antwort, für die unterschiedlich viele Output-Token generiert werden. Das kostet elektrische Energie und Geld. Laut einem investigativen Bericht der New York Times gibt es Programmierer, deren Tokenverbrauch teurer ist als ihr Gehalt. Bei einigen Unternehmen wie OpenAI oder Meta soll es interne Ranglisten geben, wer am meisten Token verbraucht. Und beim KI-Konzern Anthropic soll ein einzelner Mitarbeiter innerhalb eines Monats Tokens im Wert von $150,000 verbraucht haben. Die Tech-Konzerne selbst fördern diesen Trend.
Ich vermute, es handelt sich um eine Art Belohnung von OpenAI für Teams, die besonders viele Token verbrauchen. Es gibt diesen positiven Kontext rund um einen möglichst hohen Tokenverbrauch. Das Narrativ lautet, je mehr KI ein Mitarbeiter nutzt, desto besser wird auch die Performance. Ich verstehe, woher das kommt, aber ich würde daran zweifeln, dass das wirklich so stimmt.
Dr. Brian Jabarian ist Technologieökonom an der University of Chicago Booth School of Business. Er sagt, es sei oftmals gar nicht so leicht für Unternehmen, Produktivität auf einem individuellen Level zu messen. KI-Tokens sind eine scheinbar einfache Lösung für dieses Problem. Tatsächlich können Mitarbeitende, die beispielsweise mit Hilfe von KI-Modellen programmieren, deutlich mehr Code in kurzer Zeit schreiben. Aber erste Erhebungen zeigen auch, dass die Überarbeitung und Verbesserung dieses KI-generierten Codes erheblich zeitaufwendiger werden kann als das Coden selbst. Dazu kommt, wenn die Leistung einzelner Mitarbeitender über den Tokenverbrauch gemessen wird, liefert das auch Anreize zum sinnlosen Token-Maxing.
Sie verlieren dabei vielleicht unnötig Zeit oder erzeugen unnützen KI-Slop, also Schrottergebnisse. Aber man sollte auch sehen, dass die KI-Firmen so ihren Kunden zeigen wollen, wie produktiv sie selbst ihre KI einsetzen, um sie zur Nutzung ihrer Dienste zu animieren. Aber jedes Unternehmen sollte eigentlich selbst wissen, wofür genau all diese Token verbraucht werden.
Brian Jabarian sagt, die Konkurrenz zwischen Tech-Konzernen ist derzeit so groß, dass allein der Schein von Produktivität, der sich vermeintlich im Tokenverbrauch spiegelt, ausreicht, um für Kundschaft und Investoren attraktiver zu wirken. Auch Startup-Gründer Tomasz Tongus sagt auf schriftliche Anfrage von Deutschlandfunk, Unternehmen sollten Produktivität an den realen Ergebnissen und nicht am Tokenverbrauch messen. Gleichzeitig betont er, dass die Grenze der Produktivitätssteigerung durch KI noch lange nicht erreicht sei.
Solange die Modelle noch verbessert und die Anwendungsmöglichkeiten immer noch größer werden, wird es immer wichtiger, dass Menschen lernen, den KI-Einsatz sinnvoll zu planen und zu überprüfen. In der nächsten Phase werden immer mehr Arbeitsschritte von Agenten erledigt, bei denen sie Token autonom für klar definierte Aufgaben verbrauchen.
Das Argument ist, wir befinden uns gerade in einer Testphase. Token Maxing soll Unternehmen dabei helfen, herauszufinden, in welchen Bereichen KI langfristig gewinnbringend eingesetzt werden kann. Technologieökonom Brian Jabarian sagt, dafür sollten Unternehmen diesen Prozess aber noch viel stärker wissenschaftlich begleiten. Es brauche klare Messvariablen und noch viel mehr Daten dazu, wie künstliche Intelligenz die Produktivität von Mitarbeitenden in der Tech-Branche tatsächlich beeinflusst.
Über Token Maxing berichtete Friederike Walch.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.
Politik ist ja derzeit ein ziemlich mühsames Geschäft, streiten sich doch die Regierungsparteien bei gefühlt jedem Thema wie die Kesselflicker. Bei einigen Gesetzesvorhaben allerdings scheint es praktische Einigkeit zu geben, zum Beispiel bei Sicherheitsgesetzen. Letzte Woche erst hat die Regierung zum dritten Mal einen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. Er sieht die dreimonatige Speicherung von IP-Adressen vor. Und diese Woche hat das Bundeskabinett gleich drei Gesetzentwürfe durchgewunken, die es Polizei und Staatsanwaltschaften leichter machen soll, Delinquenten und Terroristen digital aufzuspüren. Der automatische Abgleich mit im Internet frei verfügbaren Porträtaufnahmen, technisch gesagt mit Gesichtsbildern, der soll erlaubt werden, ginge doch bislang nur händisch. Während es Einigkeit im Kabinett gab, regte sich aber scharfer Protest bei zivilgesellschaftlichen Organisationen. Markus Beckedahl vom Zentrum für Digitalrechte und Demokratie habe ich gefragt, was ihn an den Gesetzentwürfen stört.
Konkret bedeutet das, jedes Selfie, jedes Familienfoto, was man im Internet mit anderen teilt, zum Beispiel nur um seine Freunde darüber zu informieren, sich gar nicht bewusst ist, dass es öffentlich ist, dürfen zukünftig genutzt werden, um den Überwachungsstaat zu trainieren. Das läuft technisch so ab, dass es einerseits Unternehmen gibt, die einfach mal, obwohl es eigentlich verboten ist, überall alle verfügbaren Bilder in eine Datenbank kopieren, diese dann biometrisch durchrastern und den Zugang zu dieser Datenbank an Sicherheitsbehörden verkaufen. Das ist die eine Option, die der Staat sich jetzt legal holen will, auf diese Daten zuzugreifen. Die andere Option ist, das Ganze selbst gleich zu tun und alle Bilder zu rastern und zu kopieren und damit Gesichtserkennungssoftware zu trainieren.
Aber um es nur mal festzuhalten, in dem Gesetzentwurf geht es ganz explizit um Bilder, die im Internet frei verfügbar sind. Also im Zweifel um Bilder, die die Leute selbst reingestellt haben, damit sie eben halt gefunden werden. Warum sollte man darauf nicht zugreifen dürfen?
Also ich würde das nicht so unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Erstmal gehe ich mal davon aus, dass eine ganze Menge Menschen Bilder ins Internet posten und ihnen gar nicht bewusst ist, dass das für die ganze Internetöffentlichkeit da ist. Es handelt sich auch teilweise um Bilder, die man auf sozialen Plattformen teilt, wo man gar nicht die Voreinstellungen verstanden hat, wo die Voreinstellungen dann auf sehr öffentlich geschaltet sind und viele einfach denken, sie würden jetzt nur mit ihrer Familie Bilder teilen. Dazu kommt noch die Problematik, stellen Sie sich mal vor, Sie sind an touristisch attraktiven Orten unterwegs und Sie werden dort im öffentlichen Raum von anderen Personen gefilmt, die einfach mal Sightseeing machen und die Fotos ins Internet stellen, ohne dass Sie darüber in Kenntnis gesetzt werden. Diese Bilder werden auch dazu genutzt, ja, diese Überwachungssoftware zukünftig zu trainieren.
Sie haben ja eben darauf hingewiesen, dass die Polizei dann Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, die von Unternehmen sowieso angeboten werden. Was spricht dagegen, dass, wenn es diese Angebote öffentlich verfügbar gibt, dass die Polizei sie dann nicht nutzt?
Also nicht alle Angebote, die es gibt, sollten auch erlaubt sein und sind es auch teilweise nicht. Wir haben hier teilweise Dienstleister wie zum Beispiel PimEyes, eine frühere polnische Softwareschmiede, die genau das gemacht hat, Bilder im Internet zusammenkopiert, biometrisch gerastert, das Ganze angeboten. Nachdem Datenschutzbehörden aufgrund von journalistischen Recherchen gegen das Unternehmen vorgegangen sind, wegen Verletzung unserer Datenschutzrechte, ist das Unternehmen aus der Europäischen Union ausgewandert in ein Steuerparadies rein, wo Datenschutzgesetze sie nicht mehr tangieren. Mit anderen Worten, eigentlich ist diese Praxis bisher illegal, weil sie andere Rechte verletzt. Der Staat möchte trotzdem diese Möglichkeit nutzen. Und da finde ich, das überschreitet eine Grenze, wo in unsere Grundrechte unverhältnismäßig eingeschritten werden. Und wir sollten nicht alles, was technisch möglich ist, auch unseren Sicherheitsbehörden erlauben.
Auf der anderen Seite muss man ja auch den Umstand sehen, dass zum Beispiel für Kriminelle, aber auch für Terroristen die Möglichkeiten, die KI eröffnet, die Kommunikation zu verbessern, illegale Geschäfte zu digitalisieren, unendlich groß sind. Und für die Strafverfolgungsbehörden stellen sie sich manchmal sehr klein dar.
Ja, aber das hängt auch teilweise davon ab, dass wir unsere Polizeibehörden mit alter Software, mit alter Hardware ausstatten, dass wir überall Daten vorliegen haben, die in unterschiedlichen Systemen gespeichert sind, die nicht dieselben Datenstrukturen haben, wo also ein Chaos vorherrscht, wofür die Politik eigentlich die Verantwortung trägt. Und statt irgendwie dieses Problem mal durch strukturiertere Daten beispielsweise zu lösen, durch bessere Systeme, vielleicht auch durch eine bessere Ausbildung unserer Polizei, werden immer ständig neue Überwachungsmaßnahmen gefordert und dann eingeführt. Und sind sie erstmal eingeführt, werden sie eigentlich noch ausgeweitet. Das heißt, wenn es jetzt erstmal um so einen biometrischen Internetabgleich geht, wird das die nächste Eskalationsstufe sein, auf die wir uns vorbereiten können, dass diese Bilder dann selbstverständlich genutzt werden für Kameras im öffentlichen Raum, die dann aufgrund von biometrischer Gesichtserkennung scannen, wer sich wo aufhält. Da gibt es demnächst schon in Städten wie Berlin Pilotprojekte. Das wird allmählich geplant und das ist eine Praxis, die kennen wir aus repressiven Regimen. Gerade regen sich alle darüber auf, dass so etwas im Iran gegen die Zivilgesellschaft dort genutzt wird, die Proteste macht. Stellen Sie sich mal vor, solche Technologien werden demnächst auch in Bundesländern zum Einsatz kommen, wo die AfD an die Macht kommen könnte und wo die AfD dann Kontrolle auf die Sicherheitsbehörden hat und diese Technologien nutzen kann, um gegen Andersdenkende, um gegen Protestierende damit vorgehen zu können.
Aber gerade der Zugriff auf Echtzeitquellen, also auch zum Beispiel auf Echtzeit-Videoüberwachung, wird in diesen Gesetzen ausgeschlossen und auch umfassende Zugriff auf solche KI-Auswertungen wird durch die KI-Verordnung der Europäischen Union ausgeschlossen. Warum haben Sie da so ein Misstrauen?
Also ich gehe mal davon aus, dass die KI-Verordnung sowas zwar ausschließt, aber nicht für die nationale Sicherheit. Das heißt, da hat der Staat sich selbst schon Lücken geschaffen, die er nutzen kann. Und auch der Ausschluss von Echtzeitüberwachung ist sehr interessant, weil findige Juristen auf Seiten der Sicherheitsbehörden interpretieren dann eine 5 Sekunden versetzte Live-Aufnahme als, das ist doch kein Echtzeit mehr und das können wir dann überwachen und werden immer Schlupflöcher wie diese finden, um dann trotzdem möglichst nah an Echtzeit heran Überwachungsmaßnahmen nutzen zu können.
Diese Regelung, die die Bundesregierung jetzt als Gesetzesentwurf verabschiedet hat, die halten nicht nur Sie, sondern auch viele andere NGOs, unter anderem zum Beispiel auch der Deutsche Anwaltsverein, für schlicht verfassungswidrig. Stimmen Sie dem zu und was werden Sie dann tun, um die Verfassungsmäßigkeit dieser Regelungen herzustellen?
Ich gehe davon aus, dass es sehr gute Chancen gibt, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwann in ferner Zukunft auch dieses Gesetzespaket für mindestens in Teilen für verfassungswidrig erklären wird. Das ist eine lange Erfahrung aus über mindestens 25 Jahren jetzt Überwachungsgesetze, die ich mitmache. Und unsere Erfahrungen mit großen Koalitionen ist aber, dass das immer einige Jahre dauert, bis dahinter aufgeräumt werden kann.
Das war Markus Beckedahl vom Zentrum für Digitalrechte und Demokratie über die geplanten neuen Befugnisse für Strafverfolgungsbehörden im Umgang mit Gesichtsbildern. Das Thema künstliche Intelligenz steht auch am Anfang unseres Info-Updates von und mit Lucian Haas, denn die Trilogverhandlungen über die Zukunft des AI-Actes sind ergebnislos geblieben.
Vertreter des EU-Parlaments, der EU-Mitgliedstaaten und der EU-Kommission haben diese Woche in Brüssel über die Zukunft des AI-Acts beraten. Dabei konnten sie sich nicht einigen, wie dieses Gesetz zur Regulierung von KI in Teilen reformiert werden soll. Ein Knackpunkt bei den Verhandlungen ist die Forderung aus der EVP-Fraktion im EU-Parlament, industrielle KI-Anwendungen, etwa in der Medizintechnik oder im Maschinenbau, aus der Hochrisikokategorie des AI-Acts herauszunehmen. Andere Fraktionen und etliche EU-Länder sind jedoch dagegen. Durch diese Blockade liegt auch das geplante Verbot von sogenannten Entkleidungs-Apps erst einmal auf Eis. Die Trilog-Gespräche wurden auf vorerst unbestimmte Zeit vertagt.
Ein Drittel aller neuen Websites ist KI-generiert.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Forschenden des Imperial College London und der Stanford University. In Zusammenarbeit mit dem Internet Archive haben sie das Netz stichprobenartig mit einem KI-Detektionstool analysiert. Dabei zeigte sich, im Jahr 2025 wurden rund 35% aller neu ins Netz gestellten Websites bereits mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generiert oder zumindest teilweise mit KI-Inhalten gefüllt. ChatGPT wurde Ende 2022 veröffentlicht. Den Analysen zufolge lag der Anteil KI-generierter Websites vor diesem Datum noch bei null.
Die Europäische Union wirft Meta mangelnden Kinderschutz vor.
Der US-Internetkonzern tut auf seinen Plattformen Facebook und Instagram zu wenig, um Kinder unter 13 Jahren von der Nutzung auszuschließen. Das hat die EU-Kommission festgestellt. Die Maßnahmen, um minderjährige Nutzer zu erkennen und zu sperren, seien unzureichend. Damit verstoße das Unternehmen gegen Vorschriften des Digital Services Act. Eigentlich schließen die Geschäftsbedingungen von Instagram und Facebook Kinder unter 13 Jahren aus. Laut der EU-Kommission nutzen in Europa jedoch 10-12% der Kinder dieser Altersgruppe diese Plattform. Die Kommission fordert von Meta deshalb, Minderjährige besser zu erkennen und von den Plattformen zu verbannen.
Für neue Notebooks ist das Laden via USB-C jetzt Pflicht.
In Europa dürfen keine neuen Notebook-Modelle mehr verkauft werden, die nicht auch über eine USB-C-Schnittstelle mit Ladefunktion verfügen. Eine entsprechende EU-Regelung ist jetzt in Kraft getreten. Sie gilt für alle Geräte mit einer Leistungsaufnahme bis 240 Watt. Gaming-Laptops mit Netzteilen über 240 Watt sind von dieser Pflicht ausgenommen. Ausnahmen gelten auch für Second-Hand-Geräte oder Refurbished-Modelle. Bei Smartphones wurde der Zwang zur Verwendung eines USB-C-Anschlusses für die Energieversorgung schon 2024 eingeführt.
Spotify kennzeichnet echte Künstler.
Da immer mehr Musik von KI generiert wird, will Spotify künftig die Authentizität von Künstlern mit einem Siegel hervorheben. Neben Künstlerprofilen und in den Suchergebnissen soll ein grünes Icon mit einem Haken und zusätzlich der Schriftzug Verified by Spotify erscheinen. Bevor das Siegel vergeben wird, prüft Spotify anhand bestimmter Kriterien, ob ein Künstler auf der Plattform und auch außerhalb eine identifizierbare Präsenz pflegt. Dazu können unter anderem Konzerttermine oder verknüpfte Social-Media-Konten zählen. Zum Start will Spotify zunächst alle Künstler verifizieren, nach denen Nutzer aktiv suchen.
Sternzeit, 2. Mai. Scott Barthelmy und die größten Explosionen im All. Nahezu täglich flammt am Himmel ein Blitz energiereicher Gammastrahlung auf. Damit verrät sich die Explosion eines Sterns von 30 oder mehr Sonnenmassen. So ein Blitz dauert nur wenige Sekunden, aber er ist so hell, dass er über Milliarden Lichtjahre Entfernung zu sehen ist. Jahrzehntelang hat Scott Barthelmy die Erforschung der Gammablitze geprägt. Der Astrophysiker vom NASA Goddard Space Flight Center war für das Burst-Alarm-Teleskop auf dem SWIFT-Satelliten verantwortlich. Ereignet sich so eine Explosion im Blickfeld des Instruments, wird binnen Sekunden das Röntgenteleskop von SWIFT auf die entsprechende Stelle am Himmel gerichtet. Im Röntgenbereich leuchten diese Explosionen viel länger. Scott Barthelmy entwickelte zudem das Gamma-Blitz-Koordinatennetzwerk. Das wertet vollautomatisch alle Daten von SWIFT und ähnlichen Missionen aus, bei denen es auf eine schnelle Reaktion ankommt. Innerhalb weniger Minuten erhalten hunderte Sternwarten am Boden die präzise Position und starten Nachbeobachtungen. Im sichtbaren Bereich leuchten die glühenden Überreste zerrissener Sterne über Wochen. So lassen sich diese gewaltigen Explosionen genauer untersuchen. Scott Barthelmy ist fast nur Insidern bekannt. Er gehörte zu den Wissenschaftlern, die vor allem im Hintergrund tätig sind und den Kollegen weltweit Spitzenforschung ermöglichen. Jetzt ist der Gamma-Blitz Dienstleister, der seit einigen Jahren im Ruhestand war, gestorben. An Scott Barthelmy erinnern Tag für Tag die beeindruckendsten Explosionen in den Tiefen des Kosmos.
Das war Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt fürs Zuhören.